disembodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst.
RevLab. Zum Jahresende oder zum Jahreswechsel habe ich mit Anna Gammer sprechen können. Sie ist promovierte Psychologin, Zen-Meisterin, Autorin und Leiterin vom Zen-Zentrum Offener Kreis in Luzern. Nun ist es nicht so, dass ich ein großer Fan wäre von Zen. Das ist mir ein bisschen zu streng. Ich mag keine Regeln. Ich möchte sitzen, wie ich sitzen möchte und nicht, wie man mir sagt, dass ich zu sitzen habe. Doch Anna Gammer ist so viel mehr als in Anführungs- und Schlusszeichen nur dieses Zen oder nur die Zen-Meisterin. Da ist noch so viel mehr da. Sie hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, das heißt Schön, Wild, Weise, wo es um die femininen Archetypinnen geht in unserer Kultur. Wie ihr euch vorstellen könnt, hat mich das sehr angesprochen. Unser Gespräch heute aber dreht sich vor allem um diese Übergänge, um diese Verwandlungsprozesse, in denen wir stecken, wo nicht immer schon sichtbar ist, was da kommt.
Wie geht eine Zen-Meisterin aus dem Jahr 2021 heraus?
Also, ganz einfach in der Nacht meditieren wir, währenddem es draußen knallt und wir wissen zwar nicht, wie es in diesem Jahr ist, aber lärmig ist und so. Das praktizieren wir schon seit Jahren, dass wir so von 10 bis 12:30 und in der Nacht haben wir ein Ritual aus Japan übernommen, das sind die 108 Gongschläge, wo man sozusagen die Schwierigkeiten loslässt und sich öffnet für das neue Jahr. Und ich finde das für mich eine ganz, ganz stimmige Feier, so im Übergang das Alte zu verabschieden und sich für das Neue zu öffnen. Mhm. Und dann wird angestoßen. Aber vielleicht haben Sie eine andere Frage gestellt, so im Rückblick auf das ganze Jahr, oder war es so die Frage, wie ich diesen Übergang begehe?
Beides finde ich sehr spannend, aber natürlich auch die Frage danach, wie klingt 2021, aber vielleicht auch 2020 in Ihnen weiter? Oder?
Da gibt es ganz verschiedene Ebenen. Das, was mir im Moment gerade am nächsten ist, hat etwas auch mit der Phase zu tun, in die ich gerade eintrete vom Leben her. Ich fühle mich noch sehr vital und trotzdem spüre ich, das Alter ruft und ich möchte mich nicht so verabschieden, wie ich so viel sehe bei Leuten, die vital sind und viele Ideen haben und das noch so durchziehen, wie wenn sie 50 oder 60 sind, sondern dass ich zwar immer noch präsent bin, aber mehr in den Hintergrund trete. Und da begleitet mich so die Frage, was ist denn wirklich wesentlich? Und das wird für meine Entscheidungsprozesse die primäre Frage, was ist wirklich wesentlich? Früher habe ich eher nach dem gelebt, was macht mir Freude und was interessiert mich. Heute ist es, was ist wesentlich und was macht mir Freude? Von dem, was wesentlich ist. Oder was macht mich eher aufgeregt und bringt mich aus der Mitte, dann sage ich, das war interessant, aber das ist vorbei. Und wenn ich an die Pandemie denke und an die Maßnahmen, die die Pandemie uns auferlegt, kann man da in den Widerstand gehen und in die Opposition oder kann es auch als Chance nutzen und versuchen zu verstehen, was ist wesentlich in meinem Leben? Was bedeuten mir Beziehungen? Die Beziehung zu mir selber, die Beziehung zur göttlichen Dimension, aber auch zu Menschen. Was ist wesentlich in dem, was ich tue? Ist das wirklich so wesentlich, was ich meine, was ich tue? Macht das wirklich einen Unterschied oder stelle ich mich mit dem, was ich tue, auch etwas quer zum Leben hin, das durch uns fließen will? Ich erlebe es als ganz fruchtbare Zeit. Mhm. Und was ich wahrnehme bei mir, aber bei Menschen, mit denen ich nah bin, die zu mir in die Kurse kommen, nämlich wahr, dass sozusagen eine Abwehrschicht durchlässiger geworden ist, dass sich tiefere Dimensionen öffnen, so für das Helle, aber auch das unverdaut Dunkle, wo ich manchmal einfach nur staune, welche Verletzungen einfach blank liegen, die mit Tränen verbunden sind, aber auch mit Aggression. Das ist das eine, aber auch welche tiefen Begabungen sich schälen, also sich zeigen. Also, es ist eine besondere Zeit.
Es scheint eine große irgendwie kollektive Verwandlung, Transformation im Gang zu sein. Wie immer weiß man ja nicht, wie wir da herauskommen oder wo es endet oder was das Ziel ist.
Ja, also oder ich habe da einen ganz interessanten Vortrag gehört von einem Schamanen, der hat gesagt, wir sind sozusagen aufgebrochen aus der Komfortzone. Wir wurden aufgebrochen aus der Komfortzone und sind so eigentlich an diesem toten Punkt angelangt. Und es gibt Menschen, die dann sagen, back to normal.
Ja, genau.
Und andere sagen, nein, nein, da will etwas ganz Neues sich zeigen. Also back to normal heißt zurück in die Komfortzone. Ich kann das auch verstehen. Aber andere, die sagen, da will sich etwas ganz Neues zeigen. Und das wissen wir noch gar nicht genau.
Ja.
Es gibt ein ahnendes Wissen, aber was es dann konkret heißt. Ich habe eine Spur. Ich glaube, dass wir das Thema Pandemie und was ja unterschwellig auch dabei ist, die ganze Klimasituation, wo die Jungen mit Recht aufstehen und auf die Straße gehen, weil die haben noch 50, 60 Jahre vor sich. Ich habe vielleicht noch 10 oder vielleicht nur noch 5 oder 20. Aber was da geschehen ist an Klimaveränderungen und Herausforderungen an uns, das haben wir noch überhaupt keine Ahnung. Und das Neue, was sich zeigt, ahnend in mir, dass sich eine Identität am Wandeln ist, dass wir weniger mehr ich sagen oder wir, sondern ich bin ein Ich-Wir. Also das viele Leute haben Mühe, sich einzubinden in dieses solidarische Unterwegssein, weil sie auch Angst haben, ihre Eigenständigkeit zu verlieren.
Mhm.
Und der Punkt ist, dass wir eigentlich im Tiefsten nur in uns selber werden, in der Spiegelung mit anderen Menschen, die uns ganz tief nah sind, wo wir großes Vertrauen haben können. Und auch unsere Schattenseiten oder unsere Unzulässigkeiten oder unsere Grenzen auch teilen können und dort nicht stehen bleiben. Also eine Spur von neuer Identität. Ich bin ein Ich-Wir.
So ein bisschen eine Gegenbewegung zum individualistischen,
genau,
oft auch egozentrischen,
genau,
Leben.
Genau. Und das, wenn ich mich da versuche einzuklinken in diese Dimension, dann gibt es auch ein neues Verständnis für das egozentrische Ich. Es ist nicht mehr einfach nur Pfui, sondern es ist etwas, was wirklich auch wesentlich ist, dass ich ein gut Ich-Wir sagen kann. Es ist wie so, sozusagen ein Sprungbrett in dieses Ich-Wir. Und das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Ich meine, dieser Schamane hat eine andere Begrifflichkeit, als was ich jetzt sage. Aber diese Todeszone, wo es das Alte nicht mehr geht, das Neue noch nicht da ist und man so den Teppich unter den Füßen weggezogen bekommen hat oder noch mehr als nur den Teppich, da entscheidet sich etwas ganz Wesentliches.
Ja, voll.
Aber das sind wir noch nicht durch. Es gibt ein paar Leute, die ahnend etwas, eine Spur haben, aber das ist noch nicht, wie soll ich sagen, mehrheitsfähig. Das sind Pioniere.
Ja. Ja, zunächst muss ja auch, das Erkennen muss ja zunächst stattfinden, dass wir eben nicht einfach zurück können. Also auch wenn wir wollten, es geht ja nicht einfach. Wenn du in diesem, je nachdem, wie du dem sagen willst, in diesem Dazwischen, in diesem Unknown, in diesem Unbekannten drin bist,
ja,
kannst du ja eigentlich kannst du noch so fest zurück wollen. Es geht sowieso nicht.
Also ich glaube, ja.
So wirklich.
Es geht nicht, und es gibt aber Leute, die das sehr versprechen, dass es zurückgeht.
Ja.
Und wenn diese Gruppe zu groß ist, dann kann das Neue auch nicht wirklich kommen. Dann bleiben wir da in dieser Zwischenphase stecken. Ich weiß es nicht, ob die Pandemie genügt, dass wir da durchkommen. Ich glaube, also, ja, was heißt, ich glaube, was uns da ja ruft mit der Klimasituation, wo wir Flüchtlinge haben werden, die nicht mehr zurückgeführt werden können, weil es das Land gar nicht mehr gibt. Da kommen wir vor ganz neue Problemstellungen. Und für mich ist zum Beispiel, jetzt mache ich einen Umweg, das Lernen in Städten, an bestimmten Orten, wo Krisen sind, da lerne ich am meisten. Also für mich sind Bücher wichtig, aber auch Orte sind wichtig, die zu mir sprechen. Und ein Ort ist Jerusalem. Und da habe ich vor ein paar Jahren eine Palästinenserin gefragt, mit der ich so lose freundschaftlich verbunden bin: Was glaubst du, was würde euch helfen, dass ihr das da das Blutvergießen aufhört und die Mauern zurückgebaut werden? Dann sagt sie: Krieg oder eine Katastrophe. Ja. Und dann hat sie erzählt, dass es einmal einen Brand gab in Jerusalem, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren. Da hat man nicht gefragt, bist du Palästinenser oder Israeli, sondern man hat sich gegenseitig geholfen. Also, und ich meine ja auch jetzt, was man gelesen hat in diesen Flutkatastrophen in Deutschland, da gab es so viele solidarische Menschen, die einfach hingegangen sind und geholfen haben. Und da ist sozusagen, hat sich das egozentrische Ich ist wie eingeschmolzen. Und ja.
Ja, wenn es nur schlimm genug wird, dann bricht vielleicht wieder was auf, was sowieso da war. Also dieses, ich bin ja gar nicht allein.
Ja, genau.
Auf eine Art.
Ja, ja, ich habe das auch erlebt hier. Ich meine, es gibt ja auch in der Schweiz Unwetter, wo ich von meinem Arbeitsort nicht mehr mit ÖV an meinen Wohnort kam. Und da gab es einen Umweg für Personenwagen durch einen Wald, also wo das Postauto nicht durchkam. Ich hatte überhaupt kein Problem, jeden Abend nach Hause zu kommen, weil ich immer mit, ich musste nicht mal den Daumen hochhalten. Und kaum war das zu Ende, war das wieder nichts mehr. Sind diese Autos an mir vorbeigerast. Und ich glaube, also schlimm genug, ich meine, die Kriege haben uns nicht gelehrt. Die haben immer einen Anfang und ein Ende. Aber die Klimakatastrophe, in der wir schon drin sind, diese Rückumkehr, das geht nicht so schnell. Also ich habe mit Klimaaktivisten mal ein spannendes Gespräch geführt. Die haben gesagt, politische Systeme, die haben ein Ende. Da ist die Umkehr möglich. Aber mit dem Klima, tja,
ja.
Da kommt noch eine große Aufgabe auf uns zu.
Ja, voll. Und da dann nicht zu kippen in ein, oh mein Gott, die ganze Welt ist verloren und wir haben vielleicht noch 50 Jahre auf diesem Planeten und dann ist fertig, das, denke ich, herausfordernd.
Also, wir wissen es ja nicht.
Nein.
Wir wissen es nicht. Was ich aber aus meiner spirituellen Erfahrung sagen kann, das Leben ist ohne Anfang und Ende. Das Leben lebt. Das Leben wird weiterleben. Und da gibt es ja auch Prognosen, die sagen, also wenn es eine Reduktion und eine Dezimierung der Menschen gibt und es nicht mehr viele gibt, dann wird sich das Ökosystem erneuern. Und zwar relativ schnell. ich glaube, 100 Jahre oder sowas. Mhm. Und ich meine, man sieht das ja auch hier, wie die Wälder sich ausdehnen wollen. Und
ja. Das ist wahrscheinlich nicht das erste Mal in Ihrem Leben, in dem Sie sich in so einem Unbekannten dazwischen wiederfinden.
Nein. Hat das Krisenzeiten in meinem Leben, auch wenn sie schwer waren, das waren die besten Zeiten meines Lebens, weil sie dann gar nichts anderes ging, als dass eine große Öffnung geschehen ist und ich die frühere Lebensplanung mir auch weggeschwemmt ist, die Fälle sind weggeschwemmt. Mhm. Und es war das Beste, was mir passieren konnte. Aber das ist erst im Nachhinein, kann man das sagen.
Ja, klar.
Aber da habe ich auch was gelernt. In der Zwischenzeit, wenn es irgendwo schwierig wird in einer Beziehung oder etwas Schwieriges überhaupt auftaucht, frage ich immer, ja, was will mir das jetzt sagen? Was ist die Botschaft? Mhm. Das hilft auch, aus dem Klagen rauszukommen, aus dem Opfer rauszukommen, sondern welches Potenzial weckt diese Krise in mir? Mhm. Und das ist sehr hilfreich. Oder eine Konfliktsituation mit einem Menschen, die unerwartet auftaucht und plötzlich ist da was da und schwierig ist. Und dann einen Schritt zurückzutreten, hinzugucken in dieses Gewahrsein. Welcher Lehrmeister oder welche Lehrmeisterin tritt mir jetzt gegenüber in dem, was ich schwierig finde?
Ja, so dass dieser Platz zwischen, was ist das?
Ja, also das ist so das Nichtwissen, also in den Raum des Nichtswissens einzutreten, ja. Das ist ein Leitsatz aus der zen-buddhistischen Tradition, der erste, geh dahin, wo du es nicht weißt. Also öffne deinen Geist für das Not-Knowing, Nicht-Wissen, das nicht-wissende Wissen. Also guck mal, wohin haben uns die Menschen geführt, die geglaubt haben, sie wissen es jetzt. Und da in eine Ehrlichkeit reinzugehen, auch zum Beispiel in der Pandemie, hätte der Bundesrat am Anfang gesagt, wir haben zu wenig Masken. Nicht, die Masken bringen nichts. Also was soll man denn denen noch glauben? Also in die Ehrlichkeit zu gehen und zu sagen, ja, wir wissen es jetzt nicht. Und das kommt jetzt aber. Also es ist ehrlicher geworden. Also in diesen Raum zu gehen, wo, eben in diesem Zwischenraum, wo wir es nicht wissen. Und da ist die größte Kreativität, nicht dort, wo wir in der Komfortzone sind. Durch dieses Bequem und Gemütlich. Das ist zwar auch schön ab und zu, aber...
Ja, aber es ist... Es steht still, oder?
Es steht still, ja.
Es lebt aber dann nicht mehr so fest.
Es ist nicht mehr so lebendig, außer, also ich meine, das andere kann ja sein, wir gehen ins Machen, Machen, Machen und verlieren uns dann im Hamsterrad. Das ist ja eben auch nicht, sondern in diesem Bereich von Nichtwissen, das Wissen, ja, das ist eigentlich nur der erste Schritt dann für ein stimmiges Tun. Nur der erste Schritt.
Das ist gar nicht, oder? Das ist gar nicht das Ziel. Es ist nicht, du erfährst das Wissende nicht wissen und dann ist gut. Nein, 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 nein. Nein. Dann beginnt es.
Das beginnt erst, ja. Es ist sozusagen wie die Voraussetzung, sozusagen aus dieser toten Zone rauszukommen. Mhm. Und dann, der nächste Punkt ist, in die Beziehung zu gehen. Also in das teilnehmende Gewahrsein. Und zwar nicht beobachten, da bin ich und da bist du, sondern in dieser Verbundenheit und gleichzeitig in dieser respektvollen Grenzen und Schützen. Und dann, das ist vielleicht das Thema von Ihrem Podcast, im Zen gibt es eigentlich drei Schritte, eben diesen weiten Geist und das teilnehmende Gewahrsein und dann das stimmige Tun. Und ich sage, nein, das geht viel zu schnell. Es braucht noch etwas dazwischen.
Sehr gut.
Nämlich die Wahrnehmung des gegrenzten Körpers und gleichzeitig des grenzenlosen Körpers. Mhm. Und erst dann gibt es das stimmige Du. Und das egozentrische Ich ist das hautverkapselte Ich, also dieses nur in meinem Körper, da hört man nur ich, auch in der Diskussion um die Pandemie und Maske, nicht Maske, Impfen, nicht ich, eingeschlossen in meinem Körper. Ich meine, das ist nicht bei allen so, aber bei vielen ist es so und ich respektiere das. Und es gibt aber in diesem begrenzten Körper gibt es auch das Grenzenlose. Wenn das beides sein kann, erst dann kommt das stimmige Tun.
Ansonsten wäre es ein Sprung von, was war das Zweite?
Das heißt das teilnehmende Gewahrsein. Ja. Das Erste ist der weite Geist, also eigentlich sich zu öffnen für Intuition und Inspiration, wenn man das jetzt sehr psychologisch nennen will, und darüber hinaus, also das geheimnisvolle Mysterium des Lebens, sich dafür zu öffnen. Und nicht zu schnell in Theorien und Konzepte und zu wissen, dass Theorien, sie sind wichtig und Konzepte auch, aber das sind wie Landkarten und das ist nicht das Leben. Das Leben ist anders. Und dann eben das teilnehmende Gewahrsein ist eher der Beziehungsaspekt. Und ich sage, das reicht nicht heute für das stimmige Tun. Es braucht diesen Zwischenschritt. Und als Psychologin und als klinische Psychologin muss ich auch sagen, es ist wichtig, dass wir uns beheimaten im physischen Körper, der begrenzt ist, und gleichzeitig uns aber zu öffnen für den grenzenlosen Körper, der kosmisch groß ist. Und es gab und gibt Menschen, die weitsichtig waren, die haben gesagt, es ist, wenn wir ein Problem haben auf einer Ebene, ist die beste Problemlösung diejenige, wenn wir die Flughöhe ändern und eine Flughöhe höher gehen. Und heute geht es um die kosmische Dimension. Wir haben die Erde kartografiert und ich meine, die Forschungsarbeit ist nie zu Ende, aber trotzdem. Und wir haben uns eigentlich ganz viele Probleme geschaffen dadurch. Und die Frage ist, wie können wir das miteinander bewältigen, weil sowohl die Pandemie wie die Klimakrise, das meistern wir nur gemeinsam. Das kann keine Nation allein, kein Mensch allein, wenn überhaupt.
Ja, das ist genau das, was wir in diesem Podcast immer wieder sagen, dass dieses Landen, das wirkliche Landen im eigenen Körper ist so mal ein guter erster Schritt. Weil es ist so einfach als Kopf, als Gedanken, ich zu existieren. Das wird ja auch quasi so anerzogen und gelehrt in den Schulen. Das spür mal deine Fingerspitzen. Mhm. Wer hat mir das gesagt? Niemand in der Schule. Das war irgendwie meine allererste Yogastunde oder so. Wo ich gemerkt habe, ah, shit, da ist ein Körper. What?
Ja. Und aber ich meine, das war auch wichtig, das Entwickeln des mentalen Bewusstseins. Das ist die jüngste Bewusstseinsschicht in der Menschheitsgeschichte. Das ist noch sehr jung, wo sich auch das Ich mehr etabliert hat. Ich und du, also und ich und das Gegenüber. Das ist eine ganz wichtige Funktion, aber die darf nicht dominant sein. Dann wird es eben gefährlich, dann ist es hart und dann wird der Mensch zur Maschine und auswechselbar. Und überhaupt, das ganze Universum ist eine perfekte Maschine. Das ist so eine Reduktion von dem, was wirklich wesentlich ist. Ja.
Und Ihr Weg, all das zu entdecken, ist der Zen-Buddhismus.
Nein. Es gibt ja so eine Aussage, diejenigen, die Probleme haben, die studieren Psychologie. Ich habe klinische Psychologie studiert und habe mit 20 mit einer Psychoanalyse angefangen. Zuerst eine Jungsche und dann eine Freudsche, 4 Stunden pro Woche auf dem Sofa, also nicht Sofa, auf der Liege. Und daneben habe ich Philosophie studiert. Und es ist ja einfach so, dass wir unser Leben am besten verstehen, wenn wir zurückschauen. Warum habe ich dann Philosophie studiert? Und da war etwas in mir, ein Suchen und Fragen, das hat sich schon, wenn ich zurückschaue, auch in der Kindheit gezeigt, dass ich so ganz existenzielle Fragen mit dem Pfarrer, der den Unterricht geleitet hat, über die Realexistenz von Jesus in der Hostie. Also das sozusagen, gibt es eine Möglichkeit, bis an den Rand zu denken? Und was passiert dort? Und es war eine große Enttäuschung in der Philosophie, weil da ging es darum, zu repetieren, was hat Kant gedacht und was war in seiner Philosophie und was. Ich habe dann mit einer Gruppe Wittgenstein, Sprachphilosophie, wir haben stundenlang diskutiert, aber ich habe überhaupt nichts verstanden. Ja, und da ist mir das Zen eigentlich eben sehr entgegengekommen, das verstehe ich auch erst jetzt, weil im Zen heißt es, am Anfang, lies keine Bücher. Es geht um deine Erfahrung. Öffne dich für das, was wesentlich Menschsein heißt. Mach deine eigenen Erfahrungen und versuch, das dann irgendwie in den Ausdruck zu bringen. Und das hat mir sehr entsprochen, weil es eben so etwas radikal Wildes bei mir schon gab als Kind. Nicht einfach anzupassen und zu übernehmen, das kann ich auch, aber es finde ich eben nicht interessant. Und also während dem Studium hatte ich eine atheistische Phase, ich bin katholisch sozialisiert, meine Mutter evangelisch, ich habe das überhaupt nicht verstanden, was da so diese Auseinandersetzungen, die es da gab, und ich war eben auch im evangelischen Unterricht, also Sonntagsschule und so, eben während dem Studium eine atheistische Lebensphase und dann die schwerste Depression, die ich hatte, hat mich auf den Weg gebracht. Und ich habe dann parallel mit Zen angefangen und auf die christliche Mystik bin ich gestoßen, weil ich mit jungen Frauen therapeutisch gearbeitet habe und ich war bestens ausgebildet, mit verschiedenen methodischen Instrumenten ausgestattet und die haben mir klar gemacht innerhalb der kürzesten Zeit, dass das überhaupt nichts bringt. Und dann war die Frage, ja, also was heilt dann? Und ich hatte damals einen schamanischen Lehrer, der auch die Kabbala studiert hat und der hat gesagt, der größte Heiler war Jesus. Guck mal. Und dann habe ich angefangen, die Evangelien zu lesen und gesucht, wie hat die dann heilend gewirkt, was war das? Und das sind alles Berührungsgeschichten. Und das hat mich auf den Weg gebracht, berühren zu lernen und das Berühren, lernen heißt auch sich berühren lassen. Und diese jungen Frauen, die konnten es nicht unbedingt zulassen, dass sie physisch berührt wurden, weil die haben geschrien und sind davongelaufen, weil die so traumatisiert waren, musste ich lernen, was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten zu berühren. Und eins ist die Stimme, das andere ist der Blick, die Herzverbundenheit. Also ich habe dann entschieden, jetzt geht es darum, das Herz zu entwickeln, das steinig geworden ist über mein Studium. Sie kennen ja den Text auch. Das Herz aus Stein wird zum Herzen aus Fleisch. Das war lange so eine Metapher für mich. Und damit bin ich auch schon beim Körper. Ja, und sowohl in der christlichen Mystik, also ich bin formell auch Buddhistin geworden, weil ich erkannt habe, dass ich da so viel Anerkennung bekomme, formelle Anerkennung, wie ich es im Christentum nie bekäme. Und dann war für mich ganz klar, aus der Stille einmal, unerwartet, das geht für mich nicht, dass ich mich nicht da formell auch dazu bekenne. Einfach nur nehme, ohne zu sagen, ich gehöre dazu. Und ich bin eine der Menschen, die eine doppelte Zugehörigkeit leben und das auch kultivieren. Also Ich leite Zen-Kurse und auch Kontemplationskurse. Mhm. Und ich brauche das auch für mich, weil ich in beiden mystischen Traditionen mich beheimatet fühle. Und die Wurzel, der Ursprung ist für beides dasselbe und das Ziel auch, aber es ist kein Unfall, dass sich so verschiedene Religionen und mystische Traditionen entwickelt haben, weil sie sich ergänzen. Das Mysterium, was unfassbar ist, ist in den Traditionen und den Kulturen gab es immer ein Suchen, wie kann man das verstehen, wie kann man das erfahren, welche Möglichkeiten gibt es, das in Sprache oder in Bilder zum Ausdruck zu bringen. Ja, und ich fühle mich absolut privilegiert, dass ich da jetzt nicht nach Japan oder Indien reisen muss, um mich da auszubilden, sondern dass es immer mehr Möglichkeiten hier gibt, weil es gute Leute gibt, die qualifiziert sind. Und ja, und in der buddhistischen Tradition, wie ich das erfahre im Zen, ist es der Aspekt der begrenzte Körper und der grenzenlose Körper. Und im Christlichen ist es mehr die Herzmystik, also das Herz, also die Beziehung. Und ich leite auch eine Meditation an, wo es um die Herzverbindung geht. Und am Schluss sage ich dann, das ist eingebettet in das Herz aller Herzen. Und ich war lange Mitglied einer inzwischen ökumenischen Gemeinschaft, die sich herausgebildet hat aus der Herz-Jesu-Verehrung. Da gab es ja früher so diese Statuetten mit Jesus und das Herz und Entfaltung der Herzqualität. Das ist etwas, was ich sehr stark der christlichen Tradition verdanke. Ja. Was ich da sehe, sowohl in der buddhistischen Tradition wie auch im Christentum, dass die Organisationsstrukturen sehr verkrustet sind. Und auch die Sprache, die Menschen nicht mehr abholt. Mhm. Das wird immer wieder gesagt, auch von formellen Trägern der Kirchen. Und ich sehe noch, es ist immer wieder ein Back to Normal.
Ja, ja, solange es noch irgendwie geht.
Genau, ja, ja. Genau. Und ich bin ein Mensch, die systemaffin ist, das heißt, das ist ja auch eine Frage vom Körper. Was gibt es eine weibliche Struktur? Gibt es eine männliche Struktur und eine weibliche Struktur? Und das sage ich ja, es gibt eine männliche Struktur und es gibt eine weibliche Struktur. Und eigentlich ist das sind wir nicht im Gleichgewicht in den Strukturen, die sich immer bilden, wenn Menschen in Gemeinschaft unterwegs sind. Und das, was noch prioritär lebendig ist in den christlichen Kirchen, ist das Männliche. Das sehe ich auch in der evangelischen Kirche. Also es ist nicht damit gelöst, dass es Pfarrerinnen gibt.
Nein, längstens nicht.
Nein, eben nicht. Nein, es braucht was ganz Neues. Und ich habe da eine Metapher, dass das Männliche ist für mich die Pyramide und das Weibliche ist der Kreis. Und ich habe jetzt in der buddhistischen Tradition die Möglichkeit, weil ich alle Titel habe, die man haben kann, wo ich frei bin, die Strukturen auch zu verändern.
Ah.
Und wo wir dabei sind, den Kreis und die Pyramide zu integrieren. Und da haben mir junge Menschen auch geholfen, die sagen, es gibt eine Hierarchie der Kompetenz. Aber nur der Kompetenz, nicht der Rolle. Und das ist ein großer Unterschied. Wenn wir unterwegs sind in einer Gruppe oder in einer Organisation wie hier, dann ist die Kompetenz fluid, auch beim einzelnen Menschen. Man hat ja nicht immer alles zur Verfügung, je nachdem, wie wir auch drauf sind, also psychisch oder physisch auch, oder auch geistig. Und das ist etwas, was mir sehr gefällt. Das ist eher systemisches Denken. Ich bin dabei, Hierarchien abzubauen. Ja, da sind wir dabei, das zu erforschen und zu explorieren und unsere Erfahrungen zu machen. Wie sieht das aus? Ja. Und als ich formell Buddhisten geworden bin, in der Vorbereitung hat mir die Person, die mich da reingeführt hat, gesagt, ich möchte dich zur Priesterin weihen. Da sage ich, geht für mich nicht. Das ist ein altes Gewand, das ist mir alles zu eng. Nein, das geht für mich nicht. Das war 2005. Und dann, jetzt gibt es eine Gruppe, und die wächst sehr hier, die sagen, ich bin Christin, ich möchte auch Buddhistin werden, so wie du. Und dann habe ich gedacht, ja, ich gebe das jetzt weiter an jemand anders, das macht nicht ich und so. Aber es war eine totale Ausnahme, das geht gar nicht. Also die müssten Lehrer wechseln, die wollen das nicht. Also das, man wird eigentlich zum Lehrer in der zen-buddhistischen Tradition, wenn jemand mich fragt, bist du bereit, mit mir diesen Weg zu gehen?
Ja. Ja.
Und dann, das ist Vanya Palmers, der ist der Leiter vom Felsentor, mit dem ich diese Gespräche führe. Da habe ich ihm gesagt, du Vanya, das sind jetzt 7 Leute, in der Zwischenzeit sind es weit über 10, die wollen das, aber du bist ja nicht bereit, dass du sie nimmst und niemand will sie. Und dann sagt er, du hast alles. Also ich habe eine Liebe zur Tradition, das heißt, ich mache nichts, was ich aus mir selber mache. Also, sondern immer in der Rückkopplung zur Tradition. Dann habe ich ihm gesagt, ja, kannst du mir nicht einfach für diesen Bereich die priesterliche Ordination geben? Er sagte, ja, das mache ich. Und irgendwann mal in einer Kontemplationswoche, wo ich über Maria gesprochen habe, hieß es, Anna, warum stellst du dich so an? Der offeriert dir diese Ernennung und sagt dir gleichzeitig, Anna, es braucht neue Formen. Dann gibt es doch keinen Grund mehr, dass du dich wehrst. Nun spüre ich aber, ich bin auch keine Robenfrau. Also ich bin das auch. Und die Priesterrobe näht man selber. Ich habe sie selber genäht und ich habe gemerkt, die gehört gar nicht mir. Ich habe auch eine priesterliche Ernennung für eine buddhistische Liturgie. Und da lebe ich das. Das gebe ich immer anderen. Heute glaube ich, es braucht die Rückbesinnung an den Archetyp des Priesters und der Priesterin, und die soll lebendig werden in allen Menschen, dass wir das nicht delegieren an einzelne Personen. Das sind nämlich Menschen, die ausgerichtet sind zwischen Himmel und Erde und verbunden sind. Segnen können, heilend wirkend, versöhnend. Und ich habe gemerkt, wenn ich Menschen die Gelegenheit gebe, für eine bestimmte Zeit, in einer bestimmten Liturgie, in dieses Priesterliche reinzugehen, dass das unglaubliche Prozesse auslöst, sehr berührend ist für mich. Und weil ich ja diese Weihe jetzt habe, kann ich das weitergeben. Das Heilige des Momentes. Man muss das verstehen. Das verstehen nicht alle.
Nein.
Das ist ein Sakrileg.
Ja.
Also diejenigen, die eben zurückgehen, back to normal, die finden das mindestens radikal, wenn nicht revolutionär. Und das darf nicht sein. Das ist. Und ich habe ein Auge bekommen für das, was in den alten Kulturen, wo man gesagt hat, das sind primitive Kulturen, wo ich immer klarer sehe, was hat sich davon erhalten. Also ich beschreibe die Megalith-Kultur mit der großen Mutter und dann die minoische Kultur mit der großen Göttin. Und die Titel damals, die sind in der lauretanischen Litanei. Die Mutter des Schöpfers, Maria die Mutter des Schöpfers, Maria die Mutter des Erlösers. Und dann gibt es einen Touristenführer in Lourdes, ob er jetzt noch so ist, weiß ich nicht, aber vor 20 Jahren hieß es das, scheuen Sie sich nicht, Mutter Gottes zu werden für die heutige Zeit. Ja. Und das kann mental bleiben, aber es kann tiefer sinken. Also da gibt's, da denke ich, mein Gott. Und ich meine, die lauretanische Redenei, die ist ja aus der Ostkirche, kommt die, aber es ist von einem Papst approbiert und dachte, hat er besoffen? Oder welche Tarantel hat ihn gestochen, dass er gesagt hat, das gehört zum Gebetsgut der katholischen Kirche?
Ich habe vielleicht die Radikalität nicht erkannt, also ziemlich sicher nicht.
Ja, wer erkennt sie? Ja? Wer nimmt das beim Wort?
Ja, also ich habe jetzt ihr neues Buch noch nicht gelesen, aber ich habe
Schön, Wild und Weise gelesen und dabei gedacht, wenn Sie von Ihren Kundalini-Erfahrungen sprechen und diesen tiefen Beziehungen zu diesen femininen Archetypinnen, habe ich so gedacht, aber wieso sind, also wie können Sie dann noch in diesem Zen sich bewegen? In meinem Verständnis ist das wie das, jetzt salopp gesagt, das Gegenteil davon, so dieses Lineare, der Strenge.
Ja, also ich meine, im Zen gibt es die Form der Praxis, also dieses genau. Sitzen in und da gibt es auch ganz alte Texte von Meister Eckhart, es ist besser zu sitzen als zu gehen. Es ist eigentlich eine Reduktion auf das Körpergefäß und diese Reduktion auch in den Ritualen, das hilft ein Gefäß aufzubauen, damit das, was sich da zeigen will, auch gehalten ist. Und es braucht diese Strenge, weil sonst kann es auch wirklich gefährlich werden. Wenn, dann wird man überflutet von Inhalten und das verändert doch überhaupt nichts. Das verändert wirklich nichts. Mir entspricht das sehr, weil es, also ich meine, ich bin katholisch, mehr primär. Das sind so viele Bilder und so viel Außen und so viele Worte. Und da heißt es einfach, bleib mal still. Still. Bleib wirklich still. Und halte dich auch still in deinem Körper. Also das Stillwerden, die Reduktion. In dieser Reduktion wird die Fülle absolut präsent. Also das hat mir sehr entsprochen. Eben weil ich katholisch geblieben bin. Ich habe auch eine Zeit lang gesucht in den tibetischen Buddhismus und habe gedacht, das ist mir wieder so katholisch. So viele Bilder und so viele Texte und so viele Worte. Und nein, lasst mich jetzt mal in Ruhe. Aber ich weiß, das ist ja einfach nicht für alle. Man muss einfach auch spüren, welcher Weg ist stimmig für mich. Und ich saß da und habe gemerkt, das ist eingeschrieben in meinem Körper. Es ist eingeschrieben in meinem Körper. Und ich habe natürlich jetzt in den Sessions auch einiges verändert. Das heißt, ich habe die Körperarbeit integriert. Aber da gibt es kein Qigong, da gibt es auch kein irgendwelche anderen Methoden, sondern es geht ins Gewahrsein zu kommen des Körpers. Und das ist für die Leute schwer. Es ist viel einfacher, sich zu stretzen und rumzuhüpfen, als einfach mal den Fuß zu spüren, wie berührt er den Boden und wie berührt der Boden meinen Fuß und was passiert da bei mir, wenn ich in dieses Gewahrsein komme. Und nichts lenken, das heißt ja auch nichts steuern, sobald ich etwas steuere, bin ich immer in meinem Gegenüber. Und das heißt im Sinn, die Erfahrung zu erschließen oder wieder zu erinnern, dass wir eins sind, ungetrennt. Also es gibt in der christlichen Tradition, also bevor es die Trennung gab zwischen Evangelien und Katholiken oder überhaupt diese Trennung, dass es Leute gegeben hat, die darüber geschrieben hat, im Ruhigstellen des Körpers ist eine große Kraft. Aber das heißt nicht so reinzusinken, sondern in einer guten Körperspannung zu sein, nicht verspannt, aber auch nicht einfach dumpf und aufgelöst, sondern in einer guten Körperspannung. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist das eine. Und das andere habe ich eben schon gesagt, was dann die Struktur betrifft, da bin ich dabei, die Hierarchie nicht aufzulösen, sondern zu ergänzen. Mhm. Mit dem Kreis. Deshalb heißen wir auch offener Kreis.
Ja, und was ich höre von Ihnen, erinnert mich daran, dass man, bevor du freestylen kannst, bevor du quasi die Regeln brechen kannst, musst du sie zunächst einmal meistern. Mhm. Was auch immer das heißt.
Ja, also zum Beispiel, das verstehe ich sehr gut, was du sagst, ich meditiere schon 40 Jahre.
Eben genau.
Oder mehr. Ich sitze jetzt da, mein Körper sitzt immer noch dort. Also der Körper erinnert sich an die Stille. Deshalb wird meine Sprache immer langsamer. Also ich habe jetzt eben einen Vortrag gehört und denke, mein Gott, Kleid und das wird noch im Radio gesendet. Das ist zu langsam. Aber der Körper ist eben viel langsamer. Der Körper ist viel langsamer. Die Gedanken sind so schnell. Die Gefühle sind nicht ganz so schnell. Aber der Körper ist sehr langsam. Und in meiner therapeutischen Arbeit habe ich verstanden, was wirklich hält, ist nur Millimeterarbeit. Was sich verankert millimeterweise in den Knochen. Aber was ich wahrnehme, es gibt einige Leute, ich nenne das Wohlfühlsehen. Die beamen sich in eine rosarote Wolke.
Schön, dass Sie das jetzt sagen.
Und da verändert sich gar nichts. Psychologisch kann man sagen, es ist dissoziiertes Sitzen. Und das gibt viel.
Ja, Trance.
Ja, ja. Trance ist auch was. Aber das muss nicht mal Trance sein, sondern einfach, man kann so in Cloud 7 oder in die rosarote Wolke sich da einbeamen und dann ist alles fein und toll und super. Und ja, dann kommt man raus und dann ist man wieder ganz an einem anderen Ort. Aber man kann die Erfahrung nicht integrieren in den Alltag. Mhm. Und das ist etwas, was vielleicht da auch das Besondere ist an der Schulung, mit der ich selber für mich unterwegs bin, aber auch mit den Leuten. Das ist sehr anspruchsvoll. Wenn man sich einbeamen kann in diese Cloud 7, dann kann man sehr, wie soll ich sagen, weise sprechen. Weil man das ja da auch erfährt. Und ich sage, das ist noch nicht das Ganze. Das ist gut. Wenn du aber mit mir weitergehen willst, dann geht es um die Integration. Also der Alltag, wie verändert das die Menschen in Bezug zu sich selber, in den Beziehungen überhaupt? Haben sie Zugang zur Stille, auch wenn es stürmt? Also so, oder in diesen weiten Geist immer wieder sich da einzuklinken und zu sagen, oh, das kann alles ganz, ganz anders sein, als was ich mir jetzt in meinem Denkuniversum nicht unterwegs bin. Und dann gibt es auch die Situation, wo ich den Leuten sage, du, da glaube ich, wird es sich lohnen, du würdest noch was Therapeutisches machen. Da ist etwas zu sehr verkrustet. Mhm. Und dann gibt es Leute, die sagen, das geht dich doch gar nichts an. Dann sage ich dir, dann bist du am falschen Ort. Okay, ja. Oder Leute, die sagen, einmal im Jahr gehe ich da sozusagen ins Kloster, aber das war's dann. Dann sage ich, ja, das reicht doch einfach nicht.
Ja, es ist vielleicht nett, aber...
Es ist nicht nichts. Aber mich interessiert das wirklich, das, wo den Unterschied macht.
Das Wesentliche.
Ja, genau, das Wesentliche. Oder ich sage oft auch, wenn wir eine Woche sitzen, das ist ein politisches Training, das ihr jetzt da macht. Weil die Herausforderungen werden größer. Gehst du in das Kämpfen, Fliehen oder Freeze, also Einfrieren? Oder gibt es für dich noch was anderes? Bleibst du lebendig und sagst du, das ist eine Weisung auch aus dem Zen, die hat man auch im Christentum, eben dieser Körper, der große Körper, das sind die Gelöbnisse, die man täglich spricht, am Morgen und am Abend. Die Ordnung des Kosmos ist immerwährend. Entschlossen gelobe ich, im Einklang mit ihr zu leben. Und da gehört Werden und Vergehen dazu. Im Werden ist Vergehen, im Vergehen ist Werden. Und das heißt auch, dass wir nicht davonrennen, wenn es schwierig wird, sondern bleiben im Wissen darum, dass da irgendwo eine Ordnung ist, die wir noch nicht sehen. Und wenn man das nicht schon erfahren hat, dann ist es nur Chaos, dann ist nur Durcheinander.
Ja.
Und das kann auch physisch sein, sich vorzustellen, die Ordnung des Kosmos in meinem Gehirn, in meinem Denken. Das ist doch unglaublich. Wie ist dann das Denken? Das ist dann nicht mehr linear.
Es ist auch nicht mehr so klein und...
Nein. Eng. Und das braucht Mut, auch in diese Größe hineinzuleben. Leben, sich zu verwirklichen in diese Größe und gleichzeitig demütig zu bleiben und bescheiden.
Das ist ein unglaublicher Weg. Oder eine unglaubliche Reise oder wie man auch immer das nennen will.
Und das hört nie auf.
Nein. Ja, vielleicht als letzte Frage. Wenn Sie sagen, für Sie geht es immer mehr einfach nur um das Wesentliche, hat das auch ein ganz konkret körperliches Äquivalent, zum Beispiel in, ich weiß doch auch nicht, irgendwelchen körperlichen Ritualen, die Sie täglich ausüben, Bewegungen, Art und Weise, wie Sie essen?
Also, ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich in einem Übergang bin, auch vom Alter her. Und zwar, wenn ich so zurückschaue in mein Leben, dann gibt es eine Begabung, die ich gerade jetzt in den letzten 5 Jahren oder 6 Jahren voll gelebt habe, nämlich Gestaltungsmacht. Diese innere Architektur hat im Wesentlichen mich entschieden. Der Aufbau dieser internationalen Sangha. Ich habe Schüler in Los Angeles und in Manila und im Balkan, und weil es mich auch an die Orte zieht, wo es nicht so jetzt äußerlich so gut geht wie hier. Ich habe ein eigenes Institut gegründet, das meinen Namen trägt, weil ich gesagt habe, jetzt endlich sage ich, this is me. Nicht, dass ich immer hinten stehe und ich mache die Arbeit und jemand anders sagt dann, ja, das ist meins. Steh mal dazu. Also das, viel äußere Gestaltung habe ich gelebt. Und das, da gab es einen Körperschnitt diesen Sommer. Obwohl ich viel meditiere und still sitze, ich bin ein Bewegungstyp, das sehen Sie auch, ich mit den Händen rede ich und ich, der Körper redet und ich kann in der Begegnung kaum Stille halten oder wenn ich rede. Vielleicht lerne ich das auch, wie auch immer. Auf jeden Fall, in der zweiten Ferienwoche habe ich in den Lendenbereich meines Rückens sind die Schmerzen immer größer geworden, immer größer, immer größer, um die Geschichte kurz zu machen. Bandscheibenvorfall, und zwar im Großen. Und für mich ist mein Körper ein Lehrmeister. Lehrmeisterin, der sagt mir immer wieder, Anna, das ist jetzt das, und das beschreibe ich ja auch schon in dem Buch Schöne Wild und Weise. Und dieser Bandscheibenvorfall rechts, nicht links, nicht beidseitig, nur rechts, das heißt, der Schritt nach vorne, rechts, hat unglaublich wehgetan. Das heißt, Anna, nimm, halte still mit dem Schritt nach vorne. Stille halten. Stille halten, still. Und ich habe mich verabschiedet, von einer Zeit, wo ich viel gestaltet habe nach außen. Ich habe getraut. Ich habe mich auch einen Tag lang zurückgezogen in mein Bett, um zu trauen. Es war auch physisch, also so.
Ja.
Und dann war klar, du lässt dir das wirklich los, was du glaubt hast, was essentiell zu dir gehört. Und ich sage, es hat essentiell zu mir gehört. Es ist vergangen. Es ist was anderes, was jetzt ruft. Und ich mache praktisch täglich Übungen schon immer oder schon lange. Einfach Yoga oder irgendwie Stretching oder sowas. Selten mache ich nichts. Aber jetzt über diesen Bandscheibenvorfall habe ich eine Form kennengelernt, wo ich, wenn ich jetzt mit Ihnen spreche, in dieser Übung gleichzeitig bin, und das Training hört eigentlich nie auf. Ja, und also es gibt eigentlich nur diese eine Übung, dieses stille Sitzen im Zen und das meditative Gehen, was dazu gehört, was ich täglich praktiziere, und diese Yoga-Übungen. Aber was mich ruft, wesentlich zu werden oder da nicht klein beizugeben, ist schon der Körper, der mir klar sagt, Anna, es ist eben ein großer Bandscheibenvorfall, das geht ein Jahr und das brauche ich. Ich bin in der Zwischenzeit dankbar dafür, wo es sehr, sehr schmerzhaft war. Aber ich brauche das, weil ich selber so viele Ideen habe. Und es heißt jetzt nicht nur, den Fragen nach außen auszuweichen oder sagen, nein, das mache ich jetzt nicht mehr, sondern auch mir selber Nein zu sagen. Sondern zu sagen, Anna, nein, du musst nicht erst sterben und dann kannst du von oben gucken, wie die Leute das weitermachen, sondern du darfst ja noch am Leben bleiben und das Übergeben und sich schon auch viele Dinge verändern, das ist doch gut, das gehört dazu. Und was auf der physischen Ebene mich jetzt ruft, ausgelöst auch durch diesen Bandscheibenvorfall, das Geheimnis der Nerven. Ich habe mich über Jahre mit den Knochen auseinandergesetzt und auch therapeutische Hilfe in Anspruch genommen, weil in den Knochen sind viele Traumata gespeichert, nicht nur vom einen Leben, sondern überhaupt. Und das hat mich einfach unglaublich interessiert. Mhm. Und der Bandscheibenvorfall hat mich geweckt für die Nerven. Die wollen gesehen werden von mir. Und ich bin dabei, wahrzunehmen, wie die Nerven eigentlich leuchten und dass es ein leuchtendes Nervenbahnennetz gibt in meinem eigenen Körper. Und das wahrzunehmen. Und da braucht es keine besondere Übung, sondern einfach in dieser Wahrnehmung zu sein. Und das Wunderbare ist, dass ich Menschen um mich herum habe, mit denen ich so reden kann. Ich weiß nicht, ob du das dann senden kannst.
Doch, natürlich.
die ähnliche Erfahrungen machen. Und das ist sehr, sehr schön, sich vorzustellen, dass in dieser Wirbelsäule ein leuchtender Strahl ist. Der ist da. Die Frage ist, kann ich das wahrnehmen? Und wenn man das in der Wahrnehmung ist, dann sitzt man einfach gerade. Und es ist überhaupt keine Anstrengung. Sie lachen.
Ja, ich lache, weil mir das überhaupt nicht fremd ist.
Aha.
Überhaupt nicht. Und so, dass wir gemeinsam über das Sprechen dorthin gehen.
Mhm.
Das hat was mich zum Lachen bringt. Mhm. Also nicht haha lustig, sondern so lebendig und so schön und so nah auch.
Mhm. Und das Spannende ist, das Nervengeflecht in unserem Körper ist eine Netzwerkstruktur.
Mhm.
Und das ist die neue Struktur,
ja,
die sich auch draußen zeigen will. Und wenn wir das wahrnehmen in unserem Körper, diese Netzwerkstruktur, die Gold ist.
Mhm. Ja, genau.
Und dann gibt es kleine Zentren. Heute Morgen war zum Beispiel eine Frau bei mir, die hat einen Lehrgang besucht und hat erzählt, wie sie gewachsen ist in diesen 3 Jahren. Und sie jetzt ein Haus umgebaut hat und gesehen hat, dass sie einen kleinen Meditationsraum einrichten will für Leute vom Dorf. Da sage ich, genau das braucht es. Kleine Knotenpunkte, wo man in diese Weite geht miteinander und in diese Herzberührung geht miteinander. Das ist das Neue.
Ja.
Wir werden nicht mehr große Kathedralen bauen. Also wenn du mich fragst, wo bist du gerade dran auf der Körperebene? Was hilft dir, noch wesentlicher zu werden? Dann ist es die Wahrnehmung der Netzwerkstruktur der Nerven in meinem eigenen Körper. Und es fängt an mit dem unglaublichen Nervenkanal, der eingebettet ist in die Wirbelsäule. Und die Wirbelsäule, die uns aufrichtet, und uns daran erinnert, aufrichtige Menschen zu sein, wahrhaftig zu leben, verbunden mit dem Ursprung.
Super. Danke vielmals.
Und das war sie, die letzte Folge vom Jahr 2021. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und wir hören uns wieder im nächsten Jahr. RefLab.